Künstliche Intelligenz, an diesem Thema scheiden sich ja noch immer die Geister. Die einen zweifeln noch an den Möglichkeiten der KI, die anderen sehen darin eine Bedrohung. Und dann gibt es Menschen, die in KI unglaubliche Chancen und Möglichkeiten sehen. Zu diesen Menschen gehört Olga Modvinova. Sie ist eine der erfolgreichsten Tech-Gründerinnen Deutschlands und gehört mit ihrem Hightech-Unternehmen Inktech zu den 50 Top-Unternehmerinnen in Deutschland. Sie beschäftigt sich ausführlich mit der Frage, wie KI und maschinelles Lernen in bestehenden Geschäftsprozessen eingesetzt werden kann. Und in dieser Folge meines Podcasts spreche ich mit ihr über künstliche Intelligenz, Digitalisierung in der Industrie und wie es ist, als Frau in der Tech-Branche zu gründen. Viel Spaß mit dieser spannenden Episode.
Wir bringen Bewegung in die Zukunft. Herzlich willkommen bei Moving the Future, dem Podcast über die Zukunft von Mobilität, Industrie und Unternehmertum. Powered by Rowe Motor Oil. Wir wissen, Fortschritt braucht ganz viel Bewegung. Eure heutige Gastgeberin ist Dr. Alexandra Kohlmann.
Hi, hier ist wieder Alexandra und schön, dass du bei dieser Folge wieder mit dabei bist. Der Podcast heißt hier Moving the Future. Also hier soll es um Mobilität, Industrie und auch Unternehmertum gehen. Ja, und wir haben in den letzten Wochen sehr ausführlich auch über die Themen Mobilität und Unternehmertum gesprochen, weshalb ich mich jetzt sehr freue, in dieser Folge auch wieder ein bisschen mehr diesen Baustein Industrie zu beleuchten. Und da führt ja kein Weg aktuell an den Themen künstliche Intelligenz und Digitalisierung vorbei. Man findet sich ja üblicherweise so als Geschäftsführerin eines Industrieunternehmens teilweise auch wirklich in einem Digitalisierungsdschungel wieder. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Aber man fragt sich, was braucht es jetzt wirklich und wie können wir die Technologien, die es gibt und die wirklich vielversprechend sind, denn in unsere bestehenden Prozesse integrieren? Und deswegen dachte ich mir, das Thema ist einfach viel zu spannend, als es nicht mit einer absoluten Expertin zu besprechen. Deshalb habe ich mir die wundervolle Olga Modvinova als Gästin eingeladen. Und sie ist eine der erfolgreichsten Tech-Gründerinnen in Deutschland und legt ihren Fokus mit ihrem Unternehmen InContext Technology, kurz auch Inktech genannt, auf genau diese Themen, auf Smart Monitoring, Digitalisierung der Geschäftsprozesse und so weiter. Und was das genau bedeutet, das wird sie uns sicher gleich erklären. Ja, und ich habe das Gefühl, dass ich und auch ihr da draußen sicher ganz schön viel aus unserem Gespräch mitnehmen werdet. Von daher bleibt dran. Und schön, dass du heute hier bist, liebe Olga.
Liebe Alexandra, vielen Dank. Bin aufgeregt, bin begeistert und freue mich, heute da zu sein, ein bisschen kurz zum Thema KI zu erzählen, auch zu unserem Unternehmen, zu unserem Werdegang, aber auch zu diskutieren, was wir eigentlich alles noch vorhaben in unserem Land, damit wir auch weiterhin wettbewerbsfähig sind und am Ball bleiben.
Ja, ich bin auch super gespannt und vielleicht stell dich doch einmal ganz kurz denjenigen vor, die dich noch nicht kennen. Mich würde zum Beispiel interessieren, wie bist du denn eigentlich zu diesem spannenden Thema künstliche Intelligenz gekommen?
KI ist eigentlich allgegenwärtig und in meinem Fall war es ganz einfach. Ich liebe Science Fiction, Bücher, Filme und ich gehöre zu der Generation Star Trek The New Generation. Sagt das dir etwas?
Ja, schon, aber du hast dann dein Hobby oder deine Leidenschaft zum Beruf gemacht, weil du so fasziniert davon warst?
Oder? Ich war fasziniert. Ich habe schon als Kind solche Bücher gelesen und ich fand es großartig, diese Vision von einer idealen Gesellschaft mit sehr hohen moralischen und ethischen Normen und in der auch Technologie zu was Besseren in allen Bereichen des Lebens beiträgt. Also auf der Starship, falls du mal so eine Folge geschaut hast, gibt es ja überall Technologie. Essen wird mit Hilfe der Technologie gekocht. Es gibt HoloLenses, Holograms, HoloRooms, alles Mögliche. Simulationen helfen auch bei der Untersuchung der Fehler, bei der Planung, Problemanalyse, Predictions für die Wartung. Und das ganz Tolle dabei ist dieses wunderbar smarte Kopf, das Wissen der ganzen Menschheit, mit dem man auch interagieren kann. Und das hat mich immer fasziniert. Ich habe mich immer gefragt, wie könnte man so einen Kopf bauen? Was könnte man denn jetzt tun, damit wir endlich mal das ganze Wissen der Welt zusammenführen und wir können es verbinden? Das führt auch dazu, dass ich irgendwann logischerweise Informatik, natürlich als Mittel, gemeinsam mit der Sprachverarbeitung studiert hatte, um diese Vision näher zu kommen.
Und InContext Technology ist jetzt dieser smarte Kopf, habt ihr den erschaffen?
Wir haben zum Teil tatsächlich diesen schlauen Kopf erschaffen. Allerdings arbeiten wir jetzt nicht mit der Sprache aus menschlichen Quellen, sondern mehr wir arbeiten mit großen Datenmengen von Maschinen, Anlagen und Infrastrukturen, sowie auch Prozessen, die dazugehören. Die setzen wir zueinander in Bezug, werten diese aus und stellen eine gewisse Grundlage für unser Kunden für nachhaltige Entscheidungsprozesse beziehungsweise Optimierung auch der Abläufe im Unternehmen.
Das ist, glaube ich, auch genau das, was die Zuhörerinnen und Zuhörer interessiert, auch gerade in Bezug auf Industrie, einfach ein super relevantes Thema. Mich würde trotzdem noch mal interessieren, warum hast du denn eigentlich damals beschlossen, selbst zu gründen?
Bevor der Gründung habe ich an unterschiedlichen Stellen gearbeitet, und zwar in dem Umfeld, was für mich spannend war, also Datenverarbeitung, Big Data, High-Performance-Computing. Aber Gründung war für mich immer ein Herzenswunsch. Ich hatte Beispiele in meiner Familie, in meinem Freundeskreis, wie spannend und auch vor allem abwechslungsreich das Leben und Arbeiten eines Gründers ist. Das meine ich natürlich positiv, aber zum Teil auch ironisch. Aber insbesondere eine Facette hat mich immer bewogen, diesen Wunsch nicht aus dem Weg zu gehen, nämlich diese Entscheidungsfreiheit. Egal wie gut deine Arbeit ist, wie toll dein Unternehmen ist, in dem du angestellt warst und dem du auch deinen Beitrag leistest, das kann dir keine Anstellung liefern oder bieten. Und das hat letztendlich mich auch dazu bewogen, auch selbstständig zu werden.
Und gab es da einfach einen Punkt, wo du das ganz deutlich gespürt hast, dass jetzt einfach die Zeit gekommen ist und du den Absprung sozusagen wagen möchtest oder wagen musst?
Müssen war nicht die Rede. Diese Idee von dem Produkt, den wir jetzt gerade auf dem Markt haben, die hat mich immer begleitet. Das Spannende ist, dass ich natürlich nicht die Einzige war, die sowas Ähnliches im Kopf hatte. Ich glaube, ein bewegender Punkt war, dass ich meine Mitgründer gefunden habe, die ebenfalls diese Vision hatten, Maschinendaten effektiv out of the box und auch natürlich nah dem Kunden auszuwerten, das auf einer Seite. Und auf der anderen Seite natürlich fehlende Möglichkeiten, das unter anderen Bedingungen zu entwickeln. Letztendlich war das irgendwann einfach da und wir haben alle drei gesagt, das ist die Zeit.
Gründen ist ja an sich auch immer ein super spannender und auch aufregender Prozess. Was ist da deine Erfahrung? Hast du das Gefühl, dass du als Frau bei der Gründung irgendwie anders wahrgenommen wurdest? Oder war das, weil ihr ein Gründerteam wart, einfach kein Thema, sage ich mal?
Also ich finde es persönlich, Gründung ist überhaupt kein Thema. Also Gründen ist sehr einfach. Du machst einen gesellschaftlichen Vertrag oder wenn du es alleine machst, dann hast du es anders. Du gehst und gründest. Das Spannende fängt erst danach an. Also die Fragen, wie komme ich auf den Markt? Wer sind meine Kunden? Wie komme ich an die richtig heran? Wie sichere ich meine Existenz? Wie sind die Einnahmen? Ne? Ist es ein Kredit oder mache ich Beratung oder sind es Investoren? Und was ist, wenn ich mit all den Annahmen, die ich eigentlich vorhin richtig validiert habe, falsch liege? Das sind für mich so Themen, die eher schwieriger sind als Gründung an sich. Also vor allem diese initiale Phase. Und ich glaube, dass an dieser Stelle wir keine Genderunterschiede haben. Es ist für alle herausfordernd.
Ihr habt aber, soweit ich auch weiß, ohne Investoren gegründet, richtig? Mhm. Also euer erstes Geld habt ihr quasi über den ersten Auftrag reingeholt. Würdest du sagen, vielleicht auch aus deiner Erfahrung heraus, dass Frauen es schwerer haben, in der Tech-Branche Kunden zu überzeugen?
Das Erste, wir haben jetzt wirklich Glück am Anfang oder auch nicht Glück. Durch unsere Expertise und Lösungen, die wir anbieten könnten, können wir recht schnell mit den ersten Kunden unser Geld einnehmen. Also wir sind ganz stolz, das sage ich ganz bewusst, dass solche Unternehmen wie SNCF und Orange auf uns vertraut haben und mit uns, mit einem unbekannten Startup aus Deutschland in die Co-Innovation gingen. Also das hat uns extrem gechallenged, unser Produkt einen enormen Schub gegeben. Und auch hier sehe ich, dass das Geschlecht an dieser Stelle in dem Umfeld weniger entscheidend war als diese nachhaltige Lösung, die wir angeboten haben und das Verständnis für die Probleme der Kunden. Das kann ich jetzt nicht so ganz bestätigen oder widerlegen, aber was wichtig war, und das ist gerade das, was ich befürchte, eigentlich alle Gründe beschäftigt, ist, wie schaffst du diesen ersten Schub und wie überzeugst du? Und dann haben wir uns eigentlich, glaube ich, alle gleich gut oder gleich schlecht oder machen uns alle, kämpfen mit unseren Herausforderungen. Wir haben übrigens gemessen, wir sind ja Experten für Messen und für Auswerten. Ganz am Anfang, in der ersten Phase, haben wir alle Akquise gemacht. Und wir haben alle ähnlich schlechte Verkaufsperformance und auch ähnlich gute Verkaufsperformance, unabhängig vom Geschlecht. Also von daher aus, das Thema ist sicherlich sehr persönlich. In unserem Fall war das so. Aber es gibt spannende Geschichten aus dem Anfang. Also eine persönliche Erfahrung, wenn ich zurückblicke, schmunzele ich immer und nehme auch mit Humor. Ein Kunde aus dem Umfeld der Anlagebau war extrem über mein Alter und Geschlecht überrascht. Also beides. Und nach dem ersten Termin, nach dem Beratungstermin war alles top und da gab es überhaupt keine Fragen mehr, aber die Überraschung konnte man sehen. Ich habe mir gedacht, ja, wie machen wir es weiter? Ich war ja auch selbst ein bisschen überrascht über die Reaktion. Aber nach dem Beratungstermin kam er persönlich auf mich zu und wollte mit mir persönlich reden, was er bei seiner Enkelin tun könnte, um sie auch an die Technik, sie auch zu der Technik zu bewegen. Das war wiederum gut und habe mich sehr gefreut, dass man trotz Überraschungen auf diesem Umfeld auch offen ist und dass man auch den Weg unabhängig vom Geschlecht, Alter auch gemeinsam gehen kann.
Also das heißt, du kannst nicht uneingeschränkt jetzt bestätigen, dass man als Frau, wenn man über KI oder Technologie oder Digitales redet, auch ab und an nochmal komisch angeschaut wird. Also du hast beides erlebt, Dinge, wo es gar kein Thema gibt, aber es ist jetzt nicht per se immer ein Thema.
Das wäre zu einfach, das zu sagen. Ich glaube, es kommen sehr viele Faktoren zusammen. Ja. Und ich denke, wenn du wirklich verstehst, was du anbietest, wenn du klares Werteversprechen hast und wenn du den Kunden auch verstehst, ist es eigentlich nicht so relevant, ja, was für ein Gender du besitzt.
Man muss auch nicht immer ein Thema draus machen, ne?
Man muss auch nicht ein Thema draus machen, absolut.
Ja. Jetzt bist du ja alleine an der Spitze des Unternehmens, aber ihr wart ja ein Gründerteam, richtig? Mhm. Wie kam das oder wie grenzt ihr euch da voneinander ab? Wie habt ihr euch da auch als Team sozusagen organisiert?
Die Rollen haben wir vor der Gründung aufgeteilt. Dadurch, dass wir sehr synergetisch sind, war das recht klar, wer was tut. Ganz am Anfang war es uns wichtig, dass wir uns zusammensetzen und offen über unsere Stärken, unsere Vorstellungen sprechen. Und nach diesen Gesprächen war es alles klar. Wichtig vielleicht, im Unternehmen sind wir in gewissen Dingen sehr komplementär. Das heißt, selbst wenn die Stärke bei einem in einer Seite liegen, kann der andere im Notfall auch einspringen. Und an unserem ersten Produkt, also quasi das, was ganz am Anfang stand, haben wir alle mitentwickelt. Das ist ein Vorteil, wenn man als Ingenieur mitgründet und in der Lage ist, etwas zu erschaffen.
Ja, jetzt haben sich ja viele Unternehmen momentan auf dieses Feld KI spezialisiert. Also alleine wie viele Anfragen ich auch teilweise jeden Tag über LinkedIn reinbekomme, das ist schon der Wahnsinn. Wie hebt ihr euch denn jetzt davon ab? Also wie habt ihr eure Kernkompetenzen, sage ich mal, gefunden? Was ist euer USP?
Du hast absolut recht. Auf dem Feld der KI, aber auch im Bereich der Industrie 4.0, im industriellen Umfeld gibt es extrem viele Mitbewerber, was eigentlich toll ist. Das heißt, es gibt Demand und Probleme sind alle noch nicht gelöst. Ich glaube, wir heben durch zwei Dinge grundsätzlich von anderen ab, indem wir das Erste, wir sind in der Lage, multidimensional zu analysieren. Also wieder so ein Buzzword vielleicht. Was heißt multidimensional? Das heißt, wir sind in der Lage, über mehrere Datenquellen Auswertungen zu führen und diese Daten über die Grenze, zum Beispiel der Anlage, auch auszuwerten. Ein Beispiel, eine kaputte Pumpe benötigt mehr Strom. Wenn du auch die Daten aus der Stromversorgung oder Stromverbrauch der Pumpe hast, kannst du eventuell Rückschlüsse auf das Fitness der Pumpe schließen. Oder eine erhöhte Temperatur im Kessel in einer Mischanlage kann zur Bildung von Klümpchen führen. Das heißt, wenn die Maschine mit einer erhöhten Temperatur im Kessel läuft, hat es auch einen Einfluss auf die Qualität der Charge oder der Lieferung. Das heißt, diese Multidimensionalität, die wir in der Lage sind nachzugeben oder nachzubilden, die ist nicht bei allen gegeben, weil man oft nur auf einem Objekt fokussiert. Und das ist der eine Unterschied. Der zweite, und der ist mir viel wichtiger sogar, ist, dass wir KI produktisieren. Wir bieten eine industrielle KI an. Nicht nur KI, aber insbesondere, wenn es um KI geht, auch vor allem das. Wir bauen keine KI-Projekte, die einmalig erschaffen werden, wo Technologie zur Schönheit gebracht und dann einfach so gelassen wird, sondern unser KI ist eine Software und sie kann direkt in die IT-Landschaft des Kunden eingebunden werden.
Mhm. Okay, jetzt hast du ja schon so ein paar konkrete Anwendungsgebiete von euch genannt. Trotzdem sind ja so KI und digitale Transformation irgendwie gerade so sehr populäre Buzzwords. Und ich glaube, viele Unternehmer und Unternehmerinnen fragen sich, was ist denn jetzt eigentlich eine pragmatische Herangehensweise auch an dieses Thema? Also wie würdest du jetzt auch vielleicht empfehlen, dass man sich dem Ganzen einfach annähert und sich mal damit beschäftigt, damit es einfach nicht so abstrakt bleibt?
Die ganz pragmatische Herangehensweise ist, einfach sich die Frage zu stellen, was will ich machen? Also was ganz verkehrt oder beziehungsweise nicht zu empfehlen wäre, zu sagen, so, ich habe es gehört, es gibt KI, ich möchte die haben. Viel wichtiger ist, was will ich eigentlich erreichen? Will ich meine Maschine optimieren? Möchte die Kennzahlen von meinem Prozess verstehen und verbessern? Oder möchte ich meine Anlage einfach überwachen? Und wenn die Frage gestellt ist, ausgehend von deiner Fragestellung, von deiner Erwartung, dann gehst du an die Daten heran und dann fragst du dich, wer kann das lösen? Kann ich es intern machen? Habe ich vertrauenswürdigen Partner? Beziehungsweise, wenn ich einen Partner habe oder eine Software, die ich unbedingt gerne ausprobieren möchte für meine Fragestellung, wie setze ich das pragmatisch ein?
Das heißt, man nähert sich sozusagen über das Ziel der Herangehensweise an. Also am Anfang Absolut. Steht immer die Frage, was ist das Level, was ich erreichen will? Mhm. Und was ist der Einsatzzweck oder der Einsatzbereich der KI sozusagen? Weil das geht ja auch von bis. Mhm.
Absolut, absolut. Was will ich erreichen? Und auch ganz wichtige Frage, was will ich dafür ausgeben? Und was ist mein Return of Invest? Wenn wir das für sich nicht geklärt haben, als, sage ich, als Fragesteller, dann kann man so viel Technologie machen. Es gibt so viele Technologen, die die wunderbarsten KI dieser Welt einsetzen oder auch mit einer Technologie alle Probleme lösen können. Wenn es aber keinen Sinn macht, beziehungsweise die Sinnhaftigkeit durch sehr hohe Investitionskosten realisierbar ist, dann hat es auch alles keinen Sinn.
Du hast ja am Anfang auch gesagt, ihr seid ja Spezialisten auch für die Automatisierung oder effizientere Prozesse. Das heißt, der Return besteht im Prinzip darin, dass ihr für effizientere Prozesse durch die Auswertbarkeit von Daten sorgt. Und das ist sozusagen, damit kann ich dann eben auch meinen Return on Invest, also was ich eben reinstecken muss an Aufwand für die automatisierte Steuerung, Ansteuerung von Maschinen, digitale Zwillinge, whatever, das kann ich dann sehr gut ausrechnen.
Absolut, das ist ganz einfach, wenn du es nachmessen kannst, dass nachdem, also KI, Automatisierung, Smart Analytics und was auch immer du das alles einsetzt, dein Mitarbeiter einen halben Tag spart und das vielleicht über ein Jahr hinaus, sind die Zahlen greifbar.
Ja. Jetzt hast du vorhin auch schon was von Industrie 4.0 gesagt. Spricht man nicht auch schon über Industrie 5.0?
Ja, das ist der neue Buzzword.
Okay, wollen wir mal Buzzwords aufklären, weil ich würde mal vermuten, dass selbst beim Industrie 4.0, weiß ich nicht, ob das alle schon erreicht haben.
Denn wir eigentlich noch auf dem Weg sind, also wir sind noch gar nicht da angekommen. Dabei geht es um die datengesteuerte Steuerung des Unternehmens. Unternehmen, in dem von allen Bereichen holistische Produktion, sage ich mal, existiert. Es gibt mittlerweile der 5.0, wo der Person in the Middle steht, dass die Person mit auch in die bestehende Automatisierung integriert wird, ohne dass die Person, darunter leidet.
Okay, das heißt, man will da auch so ein bisschen dieses Verhältnis Mensch und Maschine auflösen bzw. berücksichtigen.
Berücksichtigen, stärker im Fokus legen, weil im Prinzip ist es so, dass jede Technologie, die wir entwickeln, für den Menschen ist. Das ist kein Ersatz für uns. Das ist keine fantastische, Supernova oder was auch immer man sich so im Kopf darstellt. Technologie muss und aus meiner Sicht kann und muss für den Menschen sein.
Das heißt, die Menschen oder auch die Jobprofile, die am Ende mit KI arbeiten, werden mehr zu Anwendern.
Die werden definitiv mehr zu Anwender und die werden aber zu den angenehmen Anwender sein. Hast du schon die moderne oder weniger moderne ERP-Systeme gesehen?
Klar.
Mit wunderbaren Zahlen, mit wunderbaren Tabellen und grau-grünen Hintergrund? Die Menschen ab einem gewissen Alter gar nicht mehr auseinanderhalten können. Das soll anders sein. Industrie 4.0 beinhaltet auch menschenorientierte Technologien, indem der Mensch damit auch, auf die Art und Weise interagiert, wie es üblich wird. Zum Beispiel Hello Computer, wie im Star Trek.
Okay. Und was brauchen wir, um zur Industrie 5.0 zu kommen?
Wir müssen erstmal Industrie 4.0 richtig implementiert haben. Und da geht schon gleich bei den Daten los. Die Vision ist ja unglaublich und Industrie 4.0 gibt es seit knapp 20 Jahren, vielleicht sogar länger. Wenn du aber auf die Realität schaust in Deutschland, nicht nur in Deutschland, aber wir leben ja in diesem Land und da wollen wir Probleme lösen, ist es nämlich so, dass viele Unternehmen erst ganz am Anfang der Digitalisierung sind. Digitalisierung heißt Daten erfassen, Prozesse erfassen, optimieren im nächsten Schritt und dann natürlich alles zusammen verbinden. Wenn wir das geschafft haben, und schon in der Lage sind, unsere ganze Wertschöpfung abzubilden und zu kontrollieren und zu verbessern, sollten wir auch zum nächsten Schritt übergehen.
Das heißt, wir können also hier nicht 3.0 auf 5.0 überspringen?
Doch, es ist der Weg.
Okay.
Man kann versuchen zu springen, man kann sicherlich auch ganz massiv, es gibt auch Unternehmen, die extrem schnell in Digitalisierung nach vorne gehen und die sehr, sehr stark automatisieren. Es gibt Bereiche, wo Automatisierung auch schon gang und gäbe ist. Also Beispiel ist, Retail. Also wir können im Retail so viel automatisch machen, dass der Mensch kaum notwendig ist, wenn es natürlich um Online-Retail geht. Aber es gibt Bereiche, wo es ganz anders ist. Und da ist, ich sag mal, der Mensch eine der Faktoren, auf den man Rücksicht nehmen soll.
Absolut. Vor allen Dingen, weil es ja auch oft als Konkurrenz gesehen wird. Also mit Automatisierung geht ja auch ganz häufig einher, wir ersetzen Menschen oder die KI ersetzt Menschen. Daher kommt sicherlich dann auch der Ansatz zu sagen, wir müssen das Mensch und Maschine irgendwie miteinander in eine neue Beziehung oder in eine andere Beziehung bringen. Jetzt hört man aber auch ganz oft, Fachkräftemangel ist hier vielleicht KI sozusagen der Ausweg. Wie siehst du da drauf? Weil dass wir mit einem Fachkräfte- oder Arbeitskräftemangel auch in Zukunft zu kämpfen haben werden, das ist sicherlich richtig. Aber wie kann uns KI hier helfen?
Du hast eine super Vorlage geliefert. Ich verstehe das nicht, diese Angst von der KI, dass sie jemanden ersetzen würde. Wie du sagst, wir haben jetzt kaum Leute auf dem Shopfloor. Ich weiß nicht, ob du es bestätigen kannst. Es gibt immer mehr Bedarf und immer weniger Arbeitslustigen auf diesem Feld, denn Arbeitsfelder haben sich auch verändert. Aus meiner Sicht ist Automatisierung, KI und was auch immer noch dazugehört oder kommen würde als Technologien, sind essentiell für die Zukunft. Wir haben weniger Menschen, die in industriellen Bereichen arbeiten werden wollen. Wir wollen auch vielleicht weniger arbeiten oder wir wollen auch Arbeit in einer höheren Qualität ausführen. Und da geht es an der KI und Automatisierung überhaupt nicht vorbei. Wir sehen zum Beispiel mit dem großen Durchbruch von Large Language Model. Ich weiß nicht, wie lange du Zeit gebraucht hast, um irgendeinen Artikel zu schreiben. Wir hatten vor kurzem auch eine Messung gemacht. Mit Hilfe von Gemini und ChatGPT könnten wir an einem Fachartikel Faktor 5 schneller arbeiten als vorhin. Das heißt nicht, dass wir ersetzt wurden. Wir haben immer noch unser Wissen an diese Stelle verwendet. Wir haben uns als Mensch betätigt, kognitiv und auch natürlich schöpferisch. Aber die KI hat uns richtig gute Vorlagen geliefert, wo man recherchieren könnte, wo man es nachschauen könnte, wo man schärfen könnte. Und dadurch waren wir schneller fertig. Wenn das keine Verbesserung der Arbeit ist, dann frage ich mich echt, was ist denn das anders?
Ja, kann ich absolut verstehen. Wir werden effizienter dadurch. Heißt ja aber auch, wir schaffen mehr Output in noch höherer Geschwindigkeit und viele, man stöhnt ja auch jetzt, sage ich mal, schon so unter dieser Informationsflut. Und ich bin da auch ein bisschen zwiegespalten, ne? Wenn man sich überlegt, früher ist die Post irgendwie per Brieftaube oder Postkutsche vorgestellt worden. Heute schreiben wir WhatsApp und erwarten nach 3 Minuten eine Antwort. Ich frage mich, was macht es mit den Menschen? Klar, uns hilft die KI, immer schneller auch Ergebnisse zu bringen, aber wir müssen das ja auch irgendwie trotz allem mitverarbeiten können. Und das finde ich schon ganz spannend. Habt ihr da auch oder hast du da auch Erfahrungen? Was macht es am Ende mit den Menschen, dass wir immer schneller, höher, weiter, in kürzerer Zeit tun?
Also was es mit uns machen wird, werden wir mit die ersten paar Jahren sein, auch bei unseren Kindern. Ich glaube, die neue Generation, die wird uns was zeigen, was wir noch nicht können oder nicht wissen. Ich bin auch zwiegespalten. Also ich liebe Technologie und ich nutze das überall, wo ich kann. Auf der anderen Seite, Alex, liegt es auch viel an uns als Führungskräfte, diese Erwartungen von unseren Mitarbeitern oder vielleicht die Situation, die Erwartungen zu zügeln und Verständnis zu entwickeln. Auf einer Seite möchten wir mehr Produktivität. Darum geht's ja. KI hilft uns dabei. Auf der anderen Seite wollen wir auch mehr Qualität. Wenn wir den Bogen zwischen der Produktivität und der Qualität richtig spannen können, sind wir alle glücklich. Denn jeder Mitarbeiter und auch jeder Mensch ist aus meiner Sicht willig, was zu erschaffen und was zu schöpfen. Und wenn KI dabei helfen würde, Menschen glücklich nach Hause zu kommen, die entspannter, aber mit höherer Qualität performt haben, dann haben wir doch etwas Tolles erschaffen.
Auf jeden Fall. Jetzt vielleicht noch eine Nachfrage, weil es ja auch veränderte Anforderungen im Prinzip auch an die Arbeitskräfte, Fachkräfte, auch Führungskräfte stellt. Wie bekommen wir denn das Thema Daten, also dass man Daten auswerten kann, dass man mit Daten umgehen kann, auch für Daten eine gewisse Sensibilität aufweist? Wie bekommt man das auch sozusagen rein ins Team, rein in die Mannschaft oder wie soll ich sagen, weil auch wir sind ja nicht immer groß geworden. Also wenn ich jetzt auch an vielleicht auch ältere Arbeitskräfte denke, wir müssen sie ja irgendwie mitnehmen auf diesem Weg. Wir müssen sie weiterbilden, wir müssen sie schulen. Was kannst du da vielleicht auch an Tipps für die Unternehmen geben, die jetzt ja auch hier im Bereich digitale Transformation was bewegen wollen, die mehr automatisieren? Wie nimmt man seine Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen mit?
Sehr, sehr unternehmensabhängig, auch von der Unternehmenskultur abhängig. Der Mensch bleibt im Fokus, unabhängig, ob wir jetzt oder in 20 Jahren sind. Ich glaube, jedem Menschen muss erklärt werden, was Daten sind, was man damit machen kann und wie genau dem Menschen mit diesen Daten geholfen wird. Wenn wir über diese Art von Schulung und über diesen Bedarfsschulung einen Weg finden, dem Menschen zu zeigen, dass indem er Daten erfasst, auswertet, auch selbst was mit erschöpft, dann haben wir den mitgenommen. Wichtig ist, Angst zu nehmen von dem, dass er das Gefühl bekommt, oder manche bekommen ja dieses Gefühl und auch reden offen darüber, dass sie überwacht werden. Das ist nämlich nicht der Fall. Wenn man darüber offen spricht im Unternehmen und sagt, das ist für das und das, aber nicht für das und das, und eigentlich möchten wir verstehen, was wir besser machen können, dann ist es, glaube ich, kein großes Thema.
Setzt eben eine Kultur auch des Vertrauens, ne, voraus.
Absolut. Des Vertrauens und der Schöpfung.
Ja, spannend. Du hast jetzt vorhin noch über Produktivitätssteigerung gesprochen und das ist ja auch was sich viele am Standort Deutschland wünschen, auch um wettbewerbsfähig zu bleiben oder wieder zu werden. Wie siehst du denn insgesamt das Potenzial hier für den deutschen Standort auch? Auch vielleicht mal ausgehend vom Status quo, wie digital sind wir eigentlich und ist es denn eigentlich wirklich lohnenswert, hier so viel rein zu investieren, um wieder wettbewerbsfähig zu werden? Oder müssen wir es sogar tun, um es langfristig zu bleiben, zu sein?
Was wäre die Lösung? Was wäre die Lösung, wenn man das nicht machen würde?
Sag du es mir.
Also wenn wir nachhaltig in diesem Land leben wollen und wenn wir die Zukunft sehen für uns, dann haben wir keine andere Wahl, als weiter zu innovieren und nach vorne zu gehen. Wir haben schwierige Zeiten. Wir sind aus der Phase des Wachstums raus. Jetzt haben wir eine Phase, in der es erstmal nach unten oder wo auch immer in die andere Richtung geht. Was aber nicht heißt, dass wir nicht wieder innovativ werden können und weiterentwickeln und uns weiter optimieren. Und wie gesagt, optimieren und produktiver sein heißt es nicht, dass man drunter, also ich stelle zumindest keinen riesen Stress drunter vor, sondern auch klare Verbesserung der Bedingungen, in Bezug auf unsere Arbeit.
Wie wichtig sind da auch die äußeren Rahmenbedingungen, die uns da auch gestellt werden, jetzt zum Beispiel auch seitens Gesetzgebung und Politik?
Auch ein spannendes Thema, damit können auch wir noch einen Podcast machen. Vor allem die gesetzliche Auflagen ist mein Lieblingsthema. Wir sind in Deutschland führend in Bezug auf die gesetzliche Auflagen und werden in vielen Bereichen reguliert, kontrolliert, damit wir auch alles richtig machen. An dieser Stelle wünsche ich mich in der Tat mehr Verständnis aus der Politik und mehr Kooperation mit dem Mittelstand vor allem, die am Ende das alles ausführen müssen. Und an der Stelle sollten wir wahrscheinlich gemeinsam nochmal ein paar Initiativen auf die Schippe nehmen, überdenken, beziehungsweise Vorschläge liefern, wie man diese effektiv leben kann. Also mein Lieblingsthema ist seit dem Anfang des Jahres, ist AI Data Act. Bin da auch in Diskussionen diversen Arbeitsgruppen, der aus meiner Sicht war sehr gut gemeint ist, weil natürlich alles, was wir nutzen, auch ethisch sein soll. Aber mit diesen Regularien viele Unternehmen, vor allem Startups, die innovativ und schnell sind und sein wollen, wieder zurückwirft. Und für mehr finanzielle Ausgaben, nicht nur für den Startups, auch für die Kunden bedeutet.
Siehst du hier auch einen erheblichen Wettbewerbsnachteil, gerade dann im internationalen Kontext, also gerade wenn man mal an die USA oder so denkt? Also was heißt das dann langfristig? Werden wir dann hier in Europa unseren eigenen Datenmarkt sozusagen haben? Oder was bedeutet das dann in der Konsequenz?
Das könnte bedeuten, dass bestimmte Anwendungsfälle in Deutschland gar nicht realisiert werden können. Ob die gut oder schlecht sind, das möchte ich jetzt nicht beurteilen. Ich kann es nur von der technischen Seite das betrachten. Dass bestimmte Dinge im Bereich wahrscheinlich des Monitoring, auch Personal Monitoring, einfach nur in der USA und China laufen, während wir das nicht angehen werden, das heißt Bildverarbeitung und ähnliche Dinge. Und dass wir in unseren, sage ich mal, Auflagen uns aber ganz anders konzentrieren werden. Das könnte zum Teil zum Wettbewerb führen, Verzerrung führen. Auf der anderen Seite ist die Frage, was wollen wir in Europa? Für Techniker sind alle Daten gut. Ob sie schlecht oder gut sind, sind das trotzdem Daten. Je besser die Daten, je größer die Datenmenge ist, desto besser wird das Modell. Wenn man auf bestimmte Daten gar nicht zugreifen kann, dann kann es sein, dass man das Modell dadurch länger trainiert, beziehungsweise einen gewissen Bias reinführt. Ist eine spannende Diskussion. Für mich führt es immer zu Anwendungsfällen. Ja. Und für mich führt es zu Businesses und zu Fragen, was wir eigentlich wollen. Auf der anderen Seite können wir durch die Regulierung in Deutschland auch einen ganz anderen Markt schaffen, indem wir sagen, wir sind ethischer und schauen mal, das, was wir gebaut haben, das ist the new, the best und the ethical model ever.
Ja, du hast gerade schon so ein paar Arbeitsgruppen genannt. Ist das auch ein Grund, warum du dich im VDU zum Beispiel engagierst? Also wir beide sind ja im VDU, du bist sogar in Baden als Vorständin tätig. Was war denn der Wunsch oder der Grund, dich hier zu engagieren, auch politisch zu wirken? Erzähl mal ein bisschen über deine Motivation.
Es gibt Arbeitsgruppen, die wirklich sehr fachlich sind. Also MINT ist wirklich mein Herzensthema, dass wir so wenig MINT in Deutschland haben, so viel Unterstützung, also wenig Unterstützung für MINT haben, das passt mir nicht ganz persönlich. VDU ist auch ein Herzensthema. Ich kam zu dem Verband knapp nach 5 Jahren Gründung und war wirklich überrascht und auch überrascht und begeistert, was man Zusammenhalt dort auffinden kann und was für ein Wissensschatz im Verband ist. Und das ist etwas, was mich so erstaunt hat, dass ich beschlossen habe, da einzutreten und auch im Vorstand im Landesverband Baden zu gehen, wo ich jetzt seit knapp einem Jahr auch die Landesverbandvorsitzende bin. Für mich ist VDU eine Stelle, an der man einfach sich extrem optimieren kann als Unternehmerin. Ich kann jede Gründerin nur ermutigen, zur VDU zu kommen, es hautnah zu erleben und sich auszutauschen. Denn dieser Austausch, der ist informativ, er ist wertvoll, er ist stärkend.
Ja, das hast du sehr, sehr schön gesagt. Jetzt gibt es ja auch noch viel zu wenige weibliche Führungskräfte bzw. Gründerinnen, gerade auch im MINT-Bereich. Wir sagen ja auch oft, man muss sehr, sehr früh auch damit anfangen mit dem Thema MINT. Auch an Schulen wird das ja auch schon lange beworben, sage ich mal. Wie können wir denn Frauen oder auch junge Mädchen noch besser und stärker an diesen Bereich ranführen und ja von MINT begeistern am Ende?
Gut, MINT begeistern ist einfach, weil man zeigt, was eigentlich MINT ist. Und dann kann man sicherlich unterscheiden, was MINT ist, Chemie, Biologie, Medizin oder Technik. Bei der Technik ist ganz klar, wir haben zu wenig Sichtbarkeit für technische Berufe, auch für Jungs. Also das sehe ich anhand von dem, was ich in der Schule hier in Deutschland erlebe. Auf einer Seite, auf der anderen Seite, wir haben ganz wenig Role Models, auch für Mädchen weibliche Role Models, nach denen man sich anschauen kann. Wenn man jemanden fragt, kennst du denn eigentlich Informatiker in Deutschland? Kennst du Mathematiker? Kennst du Physiker? Meistens rollen die mit dem Auge und wissen es gar nicht. Viele wissen gar nicht, wie toll der Beruf einer Informatikerin in Bezug auf Work-Life-Balance und in Bezug auf die Verbindung zwischen dem Privaten und Beruflichen. Wenn man das sichtbar macht, glaube ich, können wir deutlich mehr Mädchen dafür begeistern. Und wenn sie dann älter sind und gründen wollen oder vielleicht den Beruf ausführen wollen und vielleicht Karriere machen wollen, dann wäre es toll, wenn wir auch eine Hilfe hätten von unserem Staat, dass auch das Familiäre neben dem Beruflichen gelebt werden kann. Also ich spreche ganz konkret um Kita-Plätze, um Kindergartenplätze. Denn Frauen sind irgendwann Mütter, in meisten Fällen. Und das ist ein wichtiges Thema, was genauso wichtig wie Beruf, Gründung, Technologie und alles Mögliche zusammen.
Ja, dem kann ich nur zustimmen. Und ich glaube, dass wir es immer noch sehr unterschätzen, dass das Thema Gründen oder Selbstständigsein eigentlich ganz gut einhergeht. Auch mit dem Thema Familiengründung oder was zumindest Flexibilität angeht. Aber natürlich braucht es die Rahmenbedingungen, die du sagst. Und gerade das Thema Betreuung, aber auch der gesellschaftliche Wandel, der damit ein bisschen einhergeht, weil ich glaube, das kennen wir auch alle, dass wir uns immer zwischen zwei Rollen, extremere Rollen entscheiden müssen, nämlich der Familienmama oder der Karrierefrau. Und das, glaube ich, hängt auch nochmal oder ist auch mal ganz wichtig, dass sich auch hier gesellschaftlich einfach noch ein bisschen was weiterentwickelt, aber ich bin da guter Dinge, zumindest wenn ich in meine Familie schaue, wie meine 3 Kinder aufwachsen und wie du schon sagst, ich finde, dass der VDU hier einfach exzellente Arbeit auch leistet, auch auf politischer Ebene und deswegen engagiere ich mich auch dort und glaube, dass es hier trotzdem noch einiges zu bewegen gibt für die Zukunft. Von daher, das waren die perfekten Schlussworte, liebe Olga, für dieses Gespräch und ich danke dir sehr für deine wertvollen Einblicke in das Thema Gründen, künstliche Intelligenz, aber auch Digitalisierung in der Industrie, in der Produktion. Also ich konnte super viel mitnehmen, habe super viel gelernt. Und was mir einfach hängen geblieben ist, das Thema ist einfach ein Prozess. Man darf nie aufhören, man darf nie stehen bleiben. Wir müssen immer schauen, was sind die aktuellen Entwicklungen? Was passt zu uns? Und dann müssen wir uns den Dingen annehmen, uns hinten dran klemmen und die vorantreiben. Die Belegschaft natürlich mitnehmen. Auch da wird sehr viel Bewegung drin sein in der Zukunft. Und das ist ja genau das, was auch so ein bisschen den Podcast hier ja ausmacht, dass es darum geht, was wir in Zukunft eben alles bewegen können und eben auch müssen, um zum Beispiel wettbewerbsfähig zu bleiben. Von daher ganz, ganz lieben Dank, dass du da warst und deine Erfahrungen mit mir, mit uns geteilt hast.
Auch danke dir, Alexandra. Vielen Dank.
Ja, und wenn ihr zu Hause noch Fragen habt oder Anregungen für die nächsten Folgen, dann schreibt mir doch gerne. Die Kontaktdaten findet ihr wie immer in der Beschreibung. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin wünsche ich euch und natürlich auch dir, Olga, eine schöne Zeit, eine schöne Woche. Macht's gut.
Tschüss.